Bist du Arbeitgeber und möchtest Mitarbeiter durch Fortbildungsvereinbarungen an dein Unternehmen binden? Oder bist du Mitarbeiter und hast eine Fortbildungsvereinbarung mit deinem Arbeitgeber unterschrieben, willst aber eigentlich weg? Dann solltest du diese Folge auf alle Fälle anhören. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Bevor wir zum eigentlichen Thema dieser Folge kommen, kurz noch etwas in Anführungszeichen Lustiges, was ich die Woche erlebt habe. Und zwar hatte ich die Ehre und das Vergnügen, bei einer IHK im süddeutschen Raum IHK-Prüfer zu schulen. Und da ging es unter anderem eben auch um das leidige Thema Bewacherregister. Und da hatte ich dann zwei Gespräche, die ich euch hier nicht vorenthalten möchte. Bei beiden ging es um Bewachungsunternehmer. Und einer hat dann erzählt, ja, er musste der für ihn zuständigen Behörde erstmal erklären, was das überhaupt ist, dieses Bewacherregister. Diese Behörde hatte davon noch nie was gehört. Und inzwischen sind aber er und seine Mitarbeiter da entsprechend registriert. Und in dem zweiten Gespräch war es dann noch besser. Auch da war also ein Unternehmer in dieser Schulung, der mir dann erklärt hat, also er weiß davon überhaupt nichts. Weder er, also sein Unternehmen, noch seine Mitarbeiter sind in irgendeiner Form da angemeldet. Und einen Rückruf bei der zuständigen Stelle hätte dann ergeben, ja, man wüsste dort auch nichts, er solle sich nächstes Jahr nochmal melden. Also, soweit diese zwei Bonbons zum Thema Bewacherregister und Wirksamkeit des Bewacherregisters. Ich lasse es mal so stehen, kann sich jeder seine Gedanken dazu machen. Aber um was geht es jetzt hauptsächlich in dieser Folge? Wir wollen uns mit einem Wortmonster hier rumschlagen, das so ähnlich ist wie Bewacherregister, Identifikationsnummer, irgendwann werde ich es mal richtig aussprechen können. Und zwar geht es jetzt um die Fortbildungskosten-Rückzahlungsvereinbarung. Ja, was ist das? Ihr kennt es vielleicht, beziehungsweise habe ich in der Richtung jetzt in letzter Zeit einige Fragen bekommen, in verschiedenen Varianten. Deswegen möchte ich es gerne in dieser Podcast-Folge hier beantworten. Also so die Klassikerfragen, ich möchte in der Sicherheitsbranche anfangen, muss mir der Chef die 34a-Schulung zahlen? Oder dann muss er mir die Sachkundeprüfung zahlen? Oder man ist schon länger dabei und der Chef möchte, dass ich die geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft mache, muss er mir das bezahlen? Wie schaut das Ganze aus? Ja, die Frage können wir ganz einfach beantworten. Bezahlen muss der Chef erstmal gar nichts, sondern das ist eine Vereinbarung Bürger-Bürger mit dem jeweiligen Mitarbeiter. Es gibt Unternehmen, die machen sowas, die bezahlen diese Kosten ohne Wenn und Aber. Aber die meisten Unternehmen machen so, dass sie diese Kosten vorstrecken und dann eben vom Arbeitnehmer entweder die Kosten komplett zurückhaben möchten. Das wäre also dann so eine Art Kredit. Und die zweite Möglichkeit ist eben das, um was es jetzt heute geht, nämlich so eine Fortbildungskosten-Rückzahlungsvereinbarung. Das heißt, der Arbeitnehmer bekommt die Kosten vom Arbeitgeber bezahlt, muss sich dann aber für eine gewisse Zeit, einen gewissen Zeitraum verpflichten, bei dem Unternehmen zu bleiben. Und wenn er diese Zeit eben dort bleibt, dann entfällt diese Rückzahlungsvereinbarung und das Thema ist erledigt. So, und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Ich habe mich mit dem Thema jetzt mal ein bisschen genauer befasst und ich vermute mal, dass mindestens 90% aller Fortbildungskosten-Rückzahlungsvereinbarungen in der Sicherheitsbranche vor Gericht nicht halten würden, wenn es darauf ankommt. Es sind verschiedene Punkte, die zu beachten sind. Zunächst, wann ist denn so eine Vereinbarung, ich sage es jetzt mal einfach nur Vereinbarung, sondern muss ich immer dieses Wort ungetüm sagen, also wann ist so eine Vereinbarung abzuschließen? Da gab es früher mal eine Rechtsprechung vor 10, 20 Jahren, dass so eine Vereinbarung immer vorher abgeschlossen worden sein muss, dass es also nicht nach Beginn dieser Fortbildung sein darf. Das ist inzwischen überholt. Also es kann auch rechtlich in Ordnung sein, diese Vereinbarung erst dann zu schließen, wenn das Ganze schon läuft. Aber wie so schön in einem Urteil heißt, darf es dann für den Arbeitnehmer nicht zu einer Drucksituation kommen. Da können wir jetzt natürlich wieder länger drüber diskutieren, was ist denn eine Drucksituation, wann kommt denn der Arbeitnehmer in eine Drucksituation, wenn der Arbeitgeber eben schon, ich sage jetzt irgendeinen Betrag, 3.000 Euro für eine Fortbildung auf den Tisch legt und nach einen Monat, wenn das Ganze schon läuft, kommt er zum Arbeitnehmer und sagt, du, eigentlich möchte ich dich gern binden, dass du jetzt länger bleibst, wenn du diese Fortbildung machst. Ja, was könnte jetzt eine Drucksituation sein? Wie könnte er den Arbeitnehmer unter Druck setzen? Das auch kann man jetzt hier wieder spekulieren. Das ist natürlich dann wieder eine Einzelfallgeschichte, wie sowas sein könnte, aber es darf jedenfalls keine solche Drucksituation entstehen. Ein weiterer Punkt, der oft falsch gemacht wird, ist denn, wie lange darf die Bindungsdauer sein, wenn es hier um diese Fortbildung geht? Und ich war davon ausgegangen, und das ist, denke ich, auch bei vielen, die es eben in der Sicherheitsbranche solche Vereinbarungen schließen, dass es da hauptsächlich um den Preis dieser Fortbildung geht. Aber ich habe mich jetzt mal in der Rechtsprechung ein bisschen schlau gemacht und es geht nicht um den Preis, sondern es geht um die Zeit, die der Arbeitnehmer mit dieser Fortbildung verbringt. Also wenn der Arbeitnehmer einen Monat jetzt auf dieser Fortbildungsveranstaltung ist, dann darf er danach für 6 Monate gebunden werden. Wären es 2 bis 3 Monate, dann darf er 1 Jahr gebunden werden, 3 bis 4 Monate, 2 Jahre, 6 bis 12 Monate, 3 Jahre und 24 Monate dann bis zu 5 Jahren. So, und jetzt kommt's. Und ich denke, da hakt schon bei den allermeisten dieser Vereinbarungen in der Sicherheitsbranche. Und zwar, wenn ich jetzt hier gerade gesagt habe, bei einem Monat darf er 6 Monate gebunden werden, dann heißt es, dieser eine Monat ist nicht, dass er in einem Monat zum Beispiel 3 Tage Schulung hat, sondern 1 Monat Vollzeit. Ja, das heißt also, nehmen wir das klassische Beispiel, es würde ein Sicherheitsunternehmen einen Mitarbeiter auf so eine klassische geprüfte Schutz- und Sicherheitskraftschulung schicken, die er, warum auch immer, klassischerweise nach der, wie damals die Werkschutzfachkraft, noch in 4 Teile aufgeteilt wird, obwohl es das heute gar nicht mehr gibt, aber wird eben bei vielen Bildungsträgern so gemacht. Also er wird jetzt hier 4 Wochen hingeschickt, dann darf ich ihn danach nur für 6 Monate binden. Ja, also das ist eine sehr kurze Bindungsfrist und ich denke, da gibt es viele Sicherheitsunternehmen, die ihre Leute da viel länger, teilweise bis zu 2 Jahren, wegen so einer Geschichte binden. Ja, und was noch dazu kommt, das Ganze muss unter, also es darf dann keine Arbeitsleistung dabei geben. Auf Deutsch, der Arbeitnehmer muss bei Weiterzahlung seiner Bezüge davon freigestellt werden. Also das heißt, der Arbeitnehmer bekommt den Lehrgang bezahlt und er bekommt den Lohn oder das Gehalt, also das Entgelt, das er sonst bekommen würde. Und dann kann ich bei 4 Wochen Lehrgang 6 Monate binden. Das heißt, wenn jetzt der Arbeitgeber nur den Lehrgang bezahlt und nicht das Arbeitsentgelt, dann dürfte je nach Gericht diese Bindungsdauer noch geringer sein. Also das heißt, für den Arbeitgeber wird es also hier sehr dünn die Luft, um eben hier zu so einer Vereinbarung zu kommen. Was sind noch für Aspekte zu beachten? Das wird bei den meisten schon gemacht, das ist korrekt, dass ich also nicht sagen kann, er muss zum Beispiel 2 Jahre da bleiben und wenn er nach einem Jahr 11 Monaten ausscheidet, dann muss er das komplette zurückzahlen. Das heißt, ich muss so eine monatliche Abstufung machen, dass eben für jeden Monat, den er da bleibt, dann eben anteilig eher ein bisschen weniger zurückzahlen muss der Arbeitnehmer. Sonst würde der Arbeitnehmer hier, wie es so schön heißt, unangemessen benachteiligt. Also auch das ist zu beachten, dass ich eben monatlich hier dann so das Ganze runterzählen lasse, dass er, wenn er also die Hälfte der Zeit da geblieben ist, die er da bleiben müsste, dass er dann eben auch nur die Hälfte zurückzahlen muss. Des Weiteren ist Voraussetzung für die rechtliche Zulässigkeit dieser Vereinbarung, dass der Arbeitnehmer einen direkten persönlichen Vorteil hat. Ja, also wenn der Arbeitnehmer, der Mitarbeiter, keinen direkten persönlichen Vorteil hat, dann ist das Ganze eh schon gegessen. Also es würde jetzt zum Beispiel einen Tag eine Schulung Arbeitssicherheit gemacht werden. Ja, dann kann insoweit der Arbeitnehmer definitiv nicht hier gebunden werden über einen bestimmten Zeitraum, weil das ja innerbetrieblich relevant ist und jetzt mit dem Arbeitnehmer erstmal nach außen nichts zu tun hat. Das heißt, er hat dadurch zum Beispiel nicht bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Wenn jetzt aber ein Arbeitnehmer eine Unterrichtung bezahlt bekommt, die er noch nicht hatte, eine Sachkunde, die er noch nicht hatte, eine geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft, die er noch nicht hatte, einen Meister, den er noch nicht hatte, dann hat er danach definitiv bessere Chancen am Arbeitsmarkt und dann ist es auch ein direkter persönlicher Vorteil, sodass dieser Punkt entsprechend berücksichtigt wäre. Jetzt ist die Frage, wie so ein Vertrag zu schließen. Das wird ja normalerweise einseitig vom Arbeitgeber vorgegeben. Und deswegen ist es so, dass die Gerichte hier sehr strenge Regeln festlegen, wann so eine Klausel gilt. Und wenn jetzt zum Beispiel da drin steht, kündigt der Arbeitnehmer vor Ablauf der festgelegten Zeit, so ist er verpflichtet, die gesamten Fortbildungskosten zurückzubezahlen. Dann ist das definitiv unwirksam, weil es nicht genau festgelegt ist, was er jetzt zu bezahlen hat. Hat er nur die Lehrgangskosten zu bezahlen? Hat er auch das Entgelt zu bezahlen, was er bekommen hat? Hat er gegebenenfalls Fahrtkosten zu zahlen, die er bekommen hat? Hotelübernachtungskosten, wenn die Qualifikation, diese Fortbildung woanders war? Alles das ist dann hier nicht festgelegt. Das heißt, es muss genau auf Heller und Cent festgelegt sein, was müsste der Arbeitnehmer wann wie viel zurückzahlen, dass er eben genau weiß, auf was er sich da einlässt. Ist es nicht der Fall, ist diese Klausel und damit auch diese ganze Fortbildungskostenrückzahlungsvereinbarung, jetzt habe ich es doch wieder genannt, das ganze Wort, wäre dann nichtig und der Arbeitnehmer könnte jederzeit ohne irgendwelche Konsequenzen hier rausgehen. Eine weitere beliebte Formulierung in so einer Vereinbarung ist, kündigt der Mitarbeiter entweder vor Beendigung der Weiterbildung oder vor Ablauf von 2 Jahren nach deren Beendigung oder bei Zeitens des Arbeitnehmers gegenüber dem Mitarbeiter eine Kündigung aus Gründen, die in der Person oder dem Verhalten des Mitarbeiters liegen, ausgesprochen. So ist der Mitarbeiter verpflichtet, sämtliche Aufwendungen und Kosten, die dem Arbeitgeber durch die Fortbildungsmaßnahmen entstanden sind, zurückzubezahlen. Auch so eine Klausel wäre nichtig, weil das auch wieder zu allgemein ist. Es kann ja zum Beispiel Gründe geben, dass der Arbeitnehmer deswegen kündigt, weil er beispielsweise beim Arbeitgeber gemobbt wird oder weil zum Beispiel die Arbeitszeiten sich ganz massiv geändert haben und so weiter. Also das so pauschal festzulegen, ist definitiv auch wieder roter Bereich und es würde dann im Fall der Fälle wieder der Arbeitgeber der Dumme sein, weil diese Klausel dann nichtig wäre. Gut, also fassen wir nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es möglich, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine sogenannte Fortbildungskostenrückzahlungsvereinbarung schließen. Sollte idealerweise vorher abgeschlossen werden. Gegebenenfalls kann sie auch nach Beginn noch abgeschlossen werden. Dann ist es aber für den Arbeitgeber schon schwieriger, weil eben keine sogenannte Drucksituation für den Arbeitnehmer entstehen darf. Die Bindungsdauer, die von den Gerichten festgelegt sind, ist zum Beispiel bei 1 Monat Vollzeit Lehrgang, dann 6 Monate Bindung bis zum Beispiel bei 24 Monaten Vollzeit bis zu 5 Jahre und das Ganze, wenn der Arbeitnehmer komplett auch das Entgelt während dieser Zeit weiterbezahlt bekommt. Wenn nicht, dürften die Bindungszeiten deutlich niedriger sein. Der Mitarbeiter muss einen direkten persönlichen Vorteil haben, sonst ist das Ganze von vornherein unwirksam. Sinnvollerweise sollte das monatlich abgestuft sein, dass also noch für jeden Monat, den er da bleibt, er ein bisschen weniger zurückzahlen muss. Und wie gesagt, in der Vereinbarung muss ganz genau geregelt sein, auf den Cent, was müsste der Arbeitnehmer im Fall der Fälle zurückbezahlen. Ansonsten wäre es zu allgemein und der Arbeitgeber würde vor Gericht verlieren. Gut, soweit also zu dem Thema Fortbildungskostenrückzahlungsvereinbarung. Ich habe mich jetzt verliebt in dieses Wort, das ist absolut genial. Wenn ihr dazu Fragen habt, natürlich gern jederzeit, sei es als Arbeitnehmer, sei es als Arbeitgeber. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss: Wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.